Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte. Im Nordosten Bayerns, in der Oberpfalz und im Westen Tschechiens in Böhmen gibt es entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs viel zu entdecken. Historische Städte, Reste mittelalterlicher Burgen, Freilichtmuseen zur Geschichte der Region und dazu natürlich viel Natur. Schließlich ist man hier im Mittelgebirge unterwegs. Sabine Löbrig ist dem Grenzverlauf ein Stück gefolgt und sie beginnt ihre Tour in der Stadt Eger, heute Cheb, die 1061 das erste Mal urkundlich erwähnt wurde.
Es geht der Stadt aufs Dach, genauer auf den Dachboden. Und auf was für einen? Denn wenn man in dem rotbraun verputzten Haus mit dem verzierten Portal zunächst breite Treppen und dann schmalere Holzstiegen hinaufgekraxelt ist, dann landet man nicht gleich unter der Dachschräge, sondern in einem von dicken Holzbalken gestützten Raum, in den noch zwei weitere Etagen eingezogen sind.
Jedes Haus auf dem Egerer Marktplatz, das sind 57 Häuser, hat einen Flaschenzug oder die sogenannte Seilwinde. Und vom Hof hat man die Waren, also die Getreide, die Leinenstoffe oder Mettwein, hochgezogen und hier gelagert. Von außen sieht man von dem Marktplatz, dass die Dächer in Eger auffällig hoch und steil sind. Wir haben das steilste Dach 62 Grad steil. Und je steiler das Dach ist, desto älter. Wir haben hier die Dachstühle, die ältesten auf dem Marktplatz aus dem Jahre 1374.
Erklärt Stadtführerin Jitka. Und dann geht's noch eine weitere Etage nach oben. Durch die kleinen Fenster in der Dachschräge hat man einen fantastischen Blick auf den langgezogenen Marktplatz mit seinem Kopfsteinpflaster und dem Ensemble der historischen Häuser aus 6 Jahrhunderten. Pastellblau, rostrot, lindgrün leuchten die Fassaden. Die teilweise üppigen Verzierungen über Portalen und Fenstern deuten auf den Wohlstand der einst hier lebenden Kaufleute und Bürger hin. Und Jitka macht auf ein ockerfarbenes Haus aufmerksam, in dem heute das Museum der Stadt untergebracht ist.
Schon im Jahre 1300 stand das Haus hier, aber im Jahre 1601 kam es zu einem Umbau. Und das ist sehr interessant. Also heute entstand hier das Egerer Museum und in diesem Haus wurde der Albrecht von Wallenstein alias Wallenstein nach dem Friedrich Schiller Wallenstein ermordet.
Ein Rundgang durchs Museum lohnt, denn hier sieht man unter anderem das Zimmer, in dem von Wallenstein erstochen wurde. Der böhmische Feldherr war in Ungnade gefallen. Viele Gegenstände aus seinem Besitz sind ausgestellt und sogar Wallensteins präpariertes Pferd Bukephalos. Aber auch die Sammlungen zur Stadtgeschichte bieten manch besonderes Stück. Zum Beispiel einen Keramikofen von 1938, der fast die Breite eines ganzen Raums einnimmt. Die einzelnen Kacheln sind kleine Reliefs. Bildhauer Willi Russ hatte darin Alltagsszenen aus Dörfern im Egerland verewigt. Nach der Wende wurde das damals ziemlich ramponierte Kunstwerk aufwendig restauriert und ist heute ein echter Hingucker. Den Abschluss des Rundgangs durch Cheb macht ein Abstecher zur Burg, die im 12. Jahrhundert nach einem Besuch des Stauferkaisers Friedrich Barbarossa zur Kaiserpfalz umgebaut wurde. Noch erhalten ist unter anderem die Doppelkapelle. Ein paar Stufen geht es vom Burghof hinunter in den älteren Teil der Kapelle.
Wenn wir hier die Tür zumachen, ist es ganz dunkel. Das bedeutet, wir sind in dem dunklen Mittelalter. Und symbolisch, wenn man diese Treppe hochsteigt, steigen wir in das Licht. Das ist der frühgotische Teil, 1213 fertig gebaut, ja, in dieser Zeit.
Noch ein Highlight hat die Burganlage zu bieten, den Schwarzen Turm. Das ist der viereckige Bergfried der Anlage, gebaut aus dunklem Basaltgestein. Früher auch wegen seiner über 3 Meter dicken Mauern als Gefängnis genutzt, bietet er heute von einer Plattform in 18 Metern Höhe beste Aussicht über Eger, den gleichnamigen Fluss und das Gelände der Gartenschau. Die hatte Eger zusammen mit der deutschen Stadt Marktredwitz ausgerichtet. Von Eger oder Cheb geht es nun weiter auf der deutschen Seite der Grenze in südlicher Richtung, bis Bad Neu-Alben-Reuth erreicht ist. Der Ort ist für sein Kur- und Wellnessbad bekannt, aber auch für die historischen Häuser mit ihrem Egerländer Fachwerk. Ein Paradebeispiel dafür ist der Sängerhof, ein typischer Vierseithof mit weiß verputztem Mauerwerk, das von rotbraunen Holzbalken und Ornamenten durchzogen ist.
Also man sagt immer, das Rotbraune kommt von Ochsenblut, das Holz ist in Ochsenblut getränkt. Und ja, diese verschiedenen Formen, die das Fachwerk aufweist, das Egerer Fachwerk, also Egerer Handwerksleute haben das wirklich gebaut. Da hatte dann jede Form eine andere Bedeutung für eben Kinderreichtum oder für langes Leben oder für Gesundheit.
Erzählt Michael Rückel, der in der Region unter anderem Wandertouren organisiert. Bis 1989 sei der Sängerhof in Familienbesitz gewesen. Die letzten beiden Bewohnerinnen hätten historisches Mobiliar und Einrichtung so gut erhalten, dass der Hof jetzt als Museum einen guten Einblick in den Alltag von einst bietet.
Und so konnte der Hof mit wirklich allem Inventar und ganz, ganz vielen Einzelstücken tatsächlich dann erhalten bleiben. Also, dass man sagt, man hat eigentlich mit den Sachen, die über sind, schon ein Bild von 100 Jahren mit der ganzen Wäsche, der ganzen Aussteuer, mit dem ganzen Werkzeugsinventar. Und das ist natürlich schon ein besonderer Schatz.
Ein Besuch auf dem alten Hof gleicht einem Blick in die Vergangenheit. Und besonders stimmungsvoll ist es hier, wenn Veranstaltungen stattfinden, wie der regionale Kunsthandwerkermarkt in der Adventszeit. Vom historischen Ortskern mit Rathaus, St. Laurentiuskirche und Sagenbrunnen geht es zu geologischen Besonderheiten in der Umgebung von Neu-Alben-Reuth. Rund 500 Millionen Jahre alt sind viele der Gesteinsformationen, wie zum Beispiel der Ringelfelsen. Der ist Teil des Waldsassener Schiefergebirges und scheint aus einer Vielzahl übereinander getürmter Gesteinsgebilde zu bestehen. Die perfekte Kulisse für die sogenannte Waldolympiade. Die findet meist im August statt. Teilnehmen können alle, die Lust haben, sich auf ungewöhnliche Disziplinen einzulassen.
Das heißt also Standweitsprung, Baumstamm werfen, also fast wie in Schottland, und Steinweitstoßen. Es sind große Granitsteine, die geworfen werden. Athletisch gibt es auch in Männer und Frauen unterteilt, in Altersstufen unterteilt. Aber natürlich ist es wirklich eine Spaßveranstaltung. Die Wettkampfrichter werden auch darauf vereidigt, dass also nur so viel beschissen wird, wie unbedingt notwendig sein muss.
Regen sorgt dafür, dass wir die Tour rund um Bad Neu-Alben-Reuth abkürzen müssen. Dabei hätte Michael Rückel noch so viel zeigen können. Den Mittelpunkt Europas an der deutsch-tschechischen Grenze oder den jüngsten Vulkan Bayerns, der vor rund 200.000 Jahren ausbrach und versteckt im Wald liegt. Es geht ein Stückchen weiter Richtung Süden, immer parallel zum Grenzverlauf. Nächste Station ist der Markt Mehring. Im ehemaligen Schulhaus aus dem 19. Jahrhundert haben Roland Weiß und engagierte Mitstreiter das gelebte Museum eingerichtet. Das erzählt mit alten Fotos, Dokumenten und vielen Objekten die Geschichte des einstigen Nachbardorfs Lohhäuser, von dem heute nur noch Mauerreste vorhanden sind. Denn die Bewohner hatten nach dem Zweiten Weltkrieg ihr Dorf infolge der Benesch-Dekrete Hals über Kopf verlassen müssen. Ein Schicksal, das viele andere Deutschstämmige teilten. Nach der Grenzöffnung aber hat sich enorm viel getan. Die Region ist wieder ein Stückchen zusammengewachsen. Und Vereine und Kommunen beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze machen manch Verschwundenes wieder sichtbar. Roland Weiß beispielsweise organisiert ab und zu Führungen dorthin, wo einst das Dorf Lohhäuser stand.
Wir laufen Richtung Lohhäuser. Heute heißt es auf Tschechisch Slatina. Und Slatina bedeutet so viel wie einöde Moorgebiet. Es waren 28 Häuser und da haben ungefähr 165 Personen gewohnt. Da waren zwei Mühlen, die obere und die untere Mühle. Es gab im Dorf keinen Strom, kein fließend Wasser. Die haben also ihre eigenen Hausbrunnen gehabt. War erst geplant, dann ja, Ende der 30er, Anfang der 40er, dass sie ans Stromnetz angeschlossen waren, aber da kam der Krieg.
Überwucherte Grundmauern und vielleicht noch nicht einmal das. Von zahlreichen Dörfern mit deutschstämmigen Bewohnern ist heute so gut wie nichts erhalten. Auch an das früher stattliche Dorf Paulusbrunn mit mehreren Ortsteilen erinnern heute in erster Linie Infotafeln und die sogenannte Böttchersäule im früheren Ortszentrum.
Das ist Paulusbrunn, in dem wir heute stehen, in diesem ehemaligen Ort. Der ist erst nach dem 30-jährigen Krieg entstanden. Da kamen also Menschen hierher und gründeten Dörfer. Die nannte man die sogenannten Walddörfer. Und Paulusbrunn war eines der größten Walddörfer mit, ja, kann man sagen, rund 1500 Einwohnern. Aber es war kein zusammenhängender Ort, sondern es waren einzelne Ortsteile, die sich auf eine Länge von ungefähr 16 bis 18 Kilometer erstreckten.
Rainer Christoph gehört zu den Initiatoren hinter vielen Projekten, bei denen deutsch-tschechische Geschichte gemeinsam recherchiert und aufgearbeitet wird. Zum Beispiel in einem Comicband, der erst kürzlich erschienen ist. Überhaupt ist die grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen Oberpfalz und Böhmen immer wichtiger geworden, auch rund um den Geschichtspark Bernau-Tachow. Rauch steigt auf hinter mit Stroh und Schilf gedeckten Lehmhäusern, vor denen Frauen und Männer sitzen, Körbe flechten oder Wolle fürs Spinnen zurechtzupfen. Fast scheint es, als sei man soeben ins frühe Mittelalter zurückgereist. Das Gesamtbild stimmt bis ins Detail auch bei der Kleidung. So trägt Archäologe Stefan Wolters vom Geschichtspark Bernau-Tachow eine Tunika aus leichtem Wollstoff über einer locker geschnittenen Hose und in seinem Gürtel steckt ein Messer. Eine Kette mit einem metallenen Ornament baumelt von seinem Hals.
3 Kilometer hinter uns ist die Grenze zu Böhmen. Eine der ältesten Grenzen in ganz Europa. Und hier unterhalb des Böhmerrückens, unterhalb des Grenzkamms, haben wir eine recht starke slawische Besiedlung. Und darum gehen wir jetzt in unser slawisches Zeitfenster. Das ist eine slawische Siedlung aus dem 9., vielleicht noch frühen 10. Jahrhundert. Alles, was ihr seht, ob das Wegen sind, Einbäume, Brücken oder Häuser, basiert auf konkreten archäologischen Ausgrabungen. Ist also nicht erfunden, sondern Rekonstruktionen von Ausgrabungsergebnissen.
Seit 2011 gibt es den Geschichtspark, der mit archäologischen Zeitfenstern Einblick in den Alltag zu 3 verschiedenen Zeitpunkten im Mittelalter bietet. Gepflegt und bespielt wird das Gelände vor allem an Wochenenden von geschichtsbegeisterten Laien aus Deutschland und Tschechien. So wie Susanne und Manuela, die regelmäßig aus München anreisen.
Wir haben beide einen recht stressigen Job und wo man halt irgendwie, also ich arbeite, keine Ahnung, von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends und dann ist das halt so ein bisschen der Ausgleich.
Kein Fernsehen, kein Radio, wirklich nochmal zurück zu den Wurzeln, einfach in der Natur sein, die Einfachheit genießen.
Eine kurvige Straße führt eine Anhöhe hinauf und dann durch dichten Wald von Bernau ins tschechische Tachow. Und kurz vor dem Städtchen blitzt es weiß zwischen den Baumstämmen hervor. Kleine Türmchen ragen hinter Baumkronen auf. Die gehören aber zu keinem Schloss, obwohl es auf den ersten Blick danach aussieht, sondern zur ehemaligen Reitschule des Fürsten Alfred zu Windisch-Grätz. Der Feldmarschall hatte das ambitionierte Bauprojekt 1858 in Auftrag gegeben. 3 Jahre später wurde das Gebäude eingeweiht.
Und die größte Reitschule bei uns in Tschechischer Republik und zweitgrößte Reitschule in Mitteleuropa. Das war die spanische Wiener Habsburger Reitschule, ist die größte in Mitteleuropa. Und unser Feldmarschall Windisch-Grätz baute diese Reitschule. Er war 71 Jahre alt und das war im Rentnerzeit oder Ruhestand. Das war die Reitsaal, 40 mal 20 Meter groß. Das war der Hauptraum, ganze Reitschule, sportliche Halle. Ja, das war die kein Regen, kein Schnee und das war ganzjähriger Betrieb hier.
Sagt Pavel Wolter, der für die Anlage zuständig ist. Beeindruckend sind die Maße der Reithalle und ihre Deckenhöhe, aber auch das Zusammenspiel zwischen industrieller Architektur und neoromanischen Elementen. Die Fassade ist von Bogenfenstern durchbrochen, mit Zinnen und Türmen verziert und innen winden sich Treppen vom Erdgeschoss hinauf zu einer Reihe von Logen. Hier konnten die vornehmen Gäste das Geschehen im Saal bei Tee und Champagner verfolgen.
Herren Soldaten waren vor allem im Reitsaal. Aber hier fünf kleine Loge, gegenüber fünf kleine Loge und besichtigen wir die Fürstenloge. Feldmarschall und seine Bekannte und Verwandte waren sehr oft danach dort. Und hier kann man auch die Erfrischung, Kaffee, Tee, wieder repräsentativ, wie im Theatergebäude.
Denn schließlich spielten die sozialen Kontakte, das Netzwerken eine wichtige Rolle neben dem sportlichen Training. Eigentlich wollte der Fürst gleich neben der Reithalle noch ein romantisches Schloss bauen lassen, doch dafür fehlte schließlich das Geld. Nachdem die Anlage im 20. Jahrhundert nicht mehr im Besitz der Familie war und durch Enteignung nach 1945 an den tschechischen Staat ging, verfiel der Gebäudekomplex immer mehr und wäre fast abgerissen worden. Doch dank engagierter Stadtverordneter und EU-Fördermitteln kann das aufwendig restaurierte Schmuckstück heute auch für Veranstaltungen und Konzerte genutzt werden. Von Tachow geht es über kurvige Straßen durch Wälder und kleine Dörfer bis nach Domaschlice. Das kleine Städtchen ist Zentrum der Region Chotzko. Hier lebten früher die Choden, die im 14. Jahrhundert vom böhmischen König als Wächter der Grenze zu Bayern eingesetzt wurden und dafür besondere Privilegien genossen. Einmal im Jahr findet ein großes Festival statt, bei dem Trachten und Tänze präsentiert werden. Nur wenige Kilometer von der trubeligen Kleinstadt liegt ein verwunschener Ort, eine grüne Oase an einem kleinen See. Den hat Fotograf und Künstler Zdeněk Soust geschaffen, als er vor 30 Jahren einen ehemaligen Steinbruch flutete.
Wir haben hier ganz viel Grün angepflanzt, Sträucher, Bäume und haben dafür Dutzende Lkw-Ladungen voller Erde herangekarrt. Und wir haben einen insgesamt 10 Meter hohen Damm gebaut, um das Wasser im See zu halten.
An einem kleinen Strand kann man baden, am See entlang spazieren oder die verschiedenen Kunstwerke bewundern, die auf dem Gelände verteilt sind. Es sind überwiegend Arbeiten von befreundeten Künstlern, denn Zdeněk ist gut vernetzt, arbeitet aber auch selbst als Bildhauer oder malt.
Ich probiere mich gern aus. Es ist immer wieder interessant, sich mit neuen künstlerischen Ansätzen auseinanderzusetzen. Außerdem findet hier jeden Sommer ein Symposium statt. Da lade ich in erster Linie befreundete Künstler ein aus der Region und aus dem Ausland. Wir verbringen gemeinsam 14 spannende Tage, alle arbeiten und hinterlassen Kunstwerke, mit denen wir den Ort hier noch schöner machen können.
Ein Steg führt auf den See und scheint in einer metallenen Kuppel zu münden. Es ist der Einstieg zu einem kleinen Unterwasser-Observatorium, das Zdeněk in den See hineingebaut hat.
The underwater cabin, you will see. Wir gehen da gleich zusammen hin. Auf die Idee für diesen Unterwasseraussichtsturm bin ich gekommen, weil ich jahrelang auch als Tauchlehrer gearbeitet habe. Ursprünglich hatten wir mal daran gedacht, hier sogar eine kleine Möglichkeit zum Übernachten auf dem Grund des Sees zu bauen. Aber dann sind wir davon abgekommen, denn eine solche Unterwasserhütte würde nur Platz für ein paar Leute bieten. Aber jetzt können alle, die Lust haben, hinuntersteigen und sich die Unterwasserwelt anschauen.
See the underwater life.
6 Meter geht es auf einer metallenen Leiter hinunter. Platzangst sollte man nicht haben. Dann ist man in einem kleinen Raum mit großen Bullaugen. Grün schimmert das Wasser vor den dicken Scheiben und es gleiten manchmal ganz schön große Fische, zum Beispiel dicke Karpfen, vorbei.
Oh, look. Oh.
This is a really big.
Wieder oben im Tageslicht geht es nun auf die letzte Etappe der Reise durch Böhmen nach Pilsen, der viertgrößten Stadt in Tschechien. Die auf den ersten Blick als architektonisches Patchwork von Gebäuden mit Jugendstileinfluss, Überbleibseln aus der Zeit des Sozialismus und ganz modernen Bauprojekten daherkommt. Hoch ragt der Turm der Kathedrale auf dem Marktplatz mit seinen sorgfältig restaurierten Häusern aus mehreren Jahrhunderten auf. Brunnen plätschern und auf einer Bank kann man sich mit Skulpturen des berühmten Marionettenpaars Bebel und Horwinek fotografieren lassen. Kopfsteingepflasterte Seitenstraßen ziehen sich wie ein Raster durch den alten Kern der Stadt, der früher von einer wuchtigen Mauer umgeben war. Was unter dem Pflaster liegt, kann man sich bei einer Tour durch den Historical Underground anschauen. Maja nimmt die Gäste in Empfang und stattet alle erst einmal mit Bauarbeiterhelmen aus. Schließlich soll sich niemand in den niedrigen Tunneln den Kopf stoßen. Und dann geht's auch schon los.
Die Tunnel und Keller unter unserem heutigen historischen Stadtzentrum wurden zwischen dem 13. und 18. Jahrhundert gebaut. Aber in der Mitte des 19. Jahrhunderts änderte sich das Leben in Pilsen. Viele der alten Häuser wurden abgerissen oder komplett umgebaut und erneuert, zum Beispiel durch zusätzliche Stockwerke erhöht. Einerseits wurde dadurch die Last auf den Tunneln höher, andererseits gab es durch die Abbrucharbeiten viel Schutt, mit dem Keller und Gänge gefüllt wurden. Viele vergaßen, dass es ein solch unterirdisches Tunnelsystem gab.
Ein Teil der alten Anlagen wurde restauriert und ist nun bei Führungen zugänglich. Dabei heißt es Kopf einziehen, wenn die Gruppe Maja durch die engen Tunnel folgt. Die dienten den Bewohnern Pilsens in Kriegszeiten auch als Zufluchtsort. Schließlich wurde die Stadt mehrmals von den Hussiten, aber auch im Dreißigjährigen Krieg belagert, doch nicht eingenommen. Das alles erklärt Maja, während sie immer wieder vor Vitrinen Halt macht, die in Mauernischen eingelassen sind. Da sind alte Waffen wie Hellebarden oder auch Kanonenkugeln zu sehen, aber auch Geschirr oder Schmuckstücke, die bei der Restaurierung der Tunnel gefunden wurden. Nach etwa einer Stunde und einem letzten Stopp bei einem alten, unterirdisch angelegten Mühlrad klettert die Gruppe über steile Treppen wieder hoch ins Tageslicht. Ein kurzer Spaziergang führt aus den Gassen der Altstadt hinüber zur Klatowska, einer heute viel befahrenen Straße, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein eleganter Boulevard war. Hier wohnten einige sehr einflussreiche und wohlhabende Bürger Pilsens, die sich ihre Wohnungen zwischen 1907 und 1932 von Architekt Adolf Loos ausstatten ließen. Wobei es das nur im Ansatz trifft, denn Loos schuf aus den ihnen anvertrauten Wohnungen Gesamtkunstwerke.
Nevertheless, he was not functionalist.
Adolf Loos war weder ein reiner Funktionalist noch ein Vertreter des Jugendstils. Er bewegte sich dazwischen und er benutzte natürlich auch Ornamente und Muster. Er entwarf diese aber nicht, sondern verwendete das, was schon vorhanden war, beispielsweise in unterschiedlichen Materialien.
Erzählt Designstudentin Christina bei einer Tour durch zwei von Loos ausgestattete Wohnungen. Loos war es wichtig, dass die verwendeten Materialien wie Marmor oder edle Hölzer farblich zueinander passten, dass ihre Maserungen interessante Kontraste ergaben oder perfekt harmonisierten. Gern ließ er in den Wohnungen seiner Kunden kostspielige Perserteppiche auslegen oder er dekorierte Wände mit japanischen Tuschezeichnungen. Durch geschickten Einsatz von Spiegeln ließ er Raumfluchten entstehen, die fast an Schlösser erinnern. Und er wusste auch jeden Quadratzentimeter zu nutzen, durch Regale mit Fächern und Schubladen, kleinen Eckschränken, Betten, die auf den ersten Blick wie Schiffskojen wirken.
Loos reiste viel, war häufig in Zügen und auf Schiffen unterwegs. Davon ließ er sich bei seinen Entwürfen inspirieren. Hier, in diesem Schlafzimmer, verwendete er eine modulare Bauweise, fast wie in einem Schlafabteil im Zug. Das Bett ist eingefasst, verschwindet teilweise unter einem Überbau. Und die Ecken der Möbelstücke sind gerundet, wie im Zug.
Viele von Adolf Loos Auftraggebern waren jüdische Fabrikanten oder Geschäftsleute, mussten vor den Nationalsozialisten fliehen oder wurden ermordet. Ihre Wohnungen wurden zu Büros oder Lagerräumen, Mobiliar verschwand, so manches schien unrettbar verloren. Doch zum Glück ist nach der Wende viel restauriert und wiederhergestellt worden, sodass man heute bei Führungen auf den Spuren von Adolf Loos ein weiteres spannendes Kapitel von Pilsens Geschichte abseits von Altstadt und Brauereien entdecken kann.
Sabine Löbrig war an der deutsch-tschechischen Grenze unterwegs. Wenn Sie etwas verpasst haben, finden Sie alle unsere Sendungen in der ARD-Audiothek. Ich bin Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.